Die durch das Ampelaus eigentlich gestärkte Union hat durch strategische wie taktische Ungeschicklichkeit sich selbst in die Defensive befördert. So kann eine vom Wähler gerupfte SPD jetzt auftrumpfen und als künftiger Juniorpartner einer Koalition Gleichrangigkeit beanspruchen. Das ist der Stoff, aus dem Konflikte sind. Aller verkündeten Kompromissbereitschaft zum Trotz. Machtkampf hinter den Kulissen, wer setzt sich durch bei Schwarz-Rot? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Dorothee Villeneuve, ist Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Sie sind Schweizer Staatsbürgerin und Mitglied der SPD, der deutschen Sozialdemokratie. Karin Christmann ist stellvertretende Leiterin im Parlamentsbüro des Berliner Tagesspiegels. Maximilian Starscheid ist bundespolitischer Redakteur bei Table Briefings, das hier in Berlin, das ist eine digitale Medienplattform. Und Thorsten Hoffmann ist Verhandlungsberater und Autor. Sie lehren an der Quadriga Hochschule in Berlin politisches Verhandlungsmanagement. Herr Hoffmann, was macht denn aus Ihrer Sicht eine erfolgreiche politische Verhandlung aus und was sehen Sie davon bislang in den Koalitionsgesprächen?
Also so der Rahmen für so eine politische Verhandlung ist erstmal, dass man eine Form von Vertraulichkeit herstellt und damit eine Beziehungsebene aufbaut. Eine Beziehungsebene grundsätzlich ist was generell Wichtiges in einer Verhandlung. Gerade auch in politischen Verhandlungen muss man sich nach einem harten Wahlkampf dann manchmal erst annähern. Vertraulichkeit entsteht auch dadurch, dass man in den Verhandlungsrunden, Sondierungsrunden auch nichts nach draußen durchsticht. Und um Ihre Frage zu beantworten, das ist nun in den letzten paar Tagen gerade passiert. Wir sehen eine ganze Reihe von Papieren, die noch keinen Endzustand darstellen und die natürlich das Thema Vertraulichkeit dann auch beschädigen können.
Das ist natürlich ein gutes Stichwort, Frau Christmann. Am Anfang dieser Verhandlungen, in diesen Verhandlungsgruppen, 17 an der Zahl, da wurden ja fast Regeln wie einem Schweigeorden erlassen. Da darf nichts nach außen dringen. Verschwiegenheit fördert die Verhandlungen. Jetzt gibt es immer mehr Details, die nach außen dringen. Hat da Schwarz-Rot bereits ein Vertrauensproblem, bevor es überhaupt richtig losgeht?
Ich glaube ein bisschen schon. Gerade heute war das wirklich erstaunlich. Den Tag über sind da die Papiere wie die reifen Äpfel vom Baum gepurzelt. Eins nach dem anderen, zack, zack, zack. Gegen Abend hatte man das Gefühl, jetzt ist eigentlich alles da und das Themenportfolio einmal abgeräumt. Das ist schon erstaunlich, dass das so passieren konnte.
Herr Starscheid, nach dem Wahlergebnis vom 23. Februar, da hat es ja zunächst mal so ausgesehen, als könne die Union die Richtung vorgeben, 28,5 gegen 16,2%, war eigentlich ziemlich klar. Jetzt will die SPD auf Augenhöhe, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, verhandeln. Das ist ein Zitat des SPD-Generalsekretärs Matthias Mirsch. Wie sehr hat sich da eigentlich Friedrich Merz verschätzt?
Ja, ich glaube, er hat sein Faustpfand, was er eigentlich hatte, aus der Hand gegeben, als er dieses 500 Milliarden Euro Sondervermögen eingerichtet hat, weil er ansonsten immer darauf hätte setzen können, dass nur das Geld ausgegeben werden kann, was da ist. Und jetzt sieht man, wenn man sich bestimmte Ergebnisse der Zwischenverhandlungen jetzt anschaut, dass da sehr viel Geld ausgegeben werden soll, weil es jetzt eben da ist durch das Sondervermögen. Und man nimmt ja in der Union schon wahr, dass das dort auch für Rumoren sorgt. Und das könnte für Friedrich Merz sicherlich noch zum Verhängnis werden, je nachdem, wie die Koalitionsverhandlungen dort weiter verlaufen.
Frau Denneff, Schwarz-Rot galt ja mal als Inbegriff politischer Stabilität schon während der schieren Größe dieser Koalition. Das ist lang vorbei. Ist diese Stabilität trotzdem noch da? Die beiden Parteien haben ja, oder drei sind es ja Parteien, haben ja viel Erfahrung miteinander. Oder entsteht da eine Koalition, die sich da von Anfang an gegenseitig blockiert?
Ich glaube, das ist tatsächlich widersprüchlich. Die Stabilität oder die Sicherheit entsteht auf der einen Seite dadurch, dass beide Parteien regierungswillig sind. Also dass sehr deutlich wird, dass, und die Erwartung ist ja auch im Raum, dass die sich zusammenraufen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass die Belastungen enorm sind und nur ungefähr ein Drittel der BürgerInnen in Deutschland denkt, dass Friedrich Merz ein guter Kanzler wird. Und das ist kein Vorschussbonus und eine schwierige Startposition. Er lagert
zwar immer noch vor seinen politischen Gegnern, die dieses Amt auch angestrebt haben, aber der Tat, ja, heute hat der Kanzler ins B, gehen wir davon aus, dass es Friedrich Merz wird, ja eine neue Videobotschaft auf X veröffentlicht. Da sagt er, ein ganzes Stück sind wir von einer Einigung mit der Sozialdemokratie noch entfernt. Herr Hoffmann, das klingt erstaunlich offen und ehrlich. Ist das ein kluger Schachzug, jetzt zu sagen, nachdem man immer gehört hat, wir schaffen das schon irgendwie, sieht gut aus. Ja. Jetzt eigentlich, wir sind ganz schön weit noch weg von der Einigung. Ist das im Moment die richtige Taktik oder Strategie, je nachdem, wie man das jetzt einschätzt? Ja.
Er reagiert natürlich damit auf etwas, was er selbst zementiert hat, nämlich ein Datum. Ostern, 20. April, dass er da fertig werden möchte und dann eben in der Woche darauf als Kanzler dann gewählt werden möchte. Wenn man solche Zeitfenster setzt, ist das natürlich immer kritisch, wenn ich sie öffentlich setze, weil ich verpflichte mich dazu. Und das bedeutet, dass ich am Ende des Tages gegen mein eigenes Zeitfenster verhandle. Im schlimmsten Fall bedeutet das, dass ich dann meinen ganzen Verhandlern und Verhandlerinnen, die für mich die Verhandlungen durchführen, immer ein Zeichen gebe, macht mal ein bisschen hin oder räumt das eine oder andere mal weg, damit wir am Ende des Tages bei der Zeit landen. Das führt natürlich dann dazu, dass die eigenen Verhandlungsergebnisse nicht besonders gut werden. Und möglicherweise ist das jetzt auch eine Reaktion darauf, dass das Verständnis jetzt eingetreten ist, wenn ich das weiter so unter diesem Zeitdruck mache, werden die Ergebnisse für die Union nicht besser werden.
Mhm. Er sagt auch, er warnt vor Ränkespielen, sagt er in diesem Video und mahnt Handlungsfähigkeit an. Mhm. Ist das ein ernst gemeinter Appell, um die Gräben auch, die es dann noch gibt, zwischen Union und SPD zu schließen? Oder ist das nur eine rhetorische Strategie, um die Union in ein gutes Licht zu rücken?
Nun, Ränkelspiel könnte es auf beiden Seiten eben auch geben oder gibt es auf beiden Seiten vielleicht auch. Was wir erstmal faktisch haben, ist, wir haben 16 Verhandlungsgruppen gehabt mit jeweils 16 Teilnehmern, was schon mal bedeutet, dass die Abstimmung da drin relativ schwierig ist. Es gab auch keine Regeln hinsichtlich des Rederechts. Wir können uns alle vorstellen, wenn 16 Personen in einer Runde sitzen und jeder dann irgendetwas dazu beitragen möchte, dann dauert es halt auch mal ein bisschen länger, bis man fertig ist. Wenn man dann das Zeitfenster wieder mit reinbringt, dass man in 10 Tagen fertig wird, dann ist es nun jetzt kein Wunder, dass die Ergebnisse so aussehen, wie wir sie gerade auch in diesen durchgestochenen Papieren auch sehen, dass vieles nicht fertig ist. Und vielleicht noch ein Wort zu den Ränkelspielen. Ich würde das immer ein bisschen anders bezeichnen. Grundsätzlich spielt bei Verhandlungen auch etwas eine Rolle, das nennt sich Stakeholder Management. Stakeholder heißt hier auch, ich muss meine ganzen Flügel auch mit in irgendeiner Weise mit einbinden. Und bei einer Koalition, die wir jetzt so vor uns haben, die ohnehin nur einen kleinen Überhang von 12 Mandaten auch hat, haben die Flügel halt auch ein stärkeres Machtverhältnis. Um das auszutarieren, brauche ich erneut etwas, von dem ich eben gerade schon sprach, nämlich Zeit.
Gut, jetzt können wir das gleich noch, was Sie gesagt haben, an einzelnen Punkten im zukünftigen Koalitionsvertrag abarbeiten. Aber bleiben wir vielleicht mal noch ganz kurz bei der Kommunikation. Wie kommunizieren eigentlich beide Seiten jetzt? Es ging ja schon mit den Sondierungsgesprächen los. Also im Vorfeld gab es ja auch schon unmittelbar nach der Wahl einiges, dann die Sondierungsgespräche, dann als Einschub der Bundestag mit den verfassungsändernden Gesetzen zum Schuldenpaket und zur Infrastruktur. Wie kommunizieren die zukünftigen Koalitionspartner? Ist das vergleichbar? Ist das eine unterschiedliche Strategie?
Sie meinen die Unterschiede zwischen Union und SPD?
Genau, wie Sie jetzt sich selbst in Ihrer Rolle als zukünftige Koalitionspartner zeigen in der Öffentlichkeit.
Naja, jeder will natürlich für sich den Punkt machen, möglichst viel rauszuholen, der Basis zu demonstrieren. Wir stehen hier ein für unsere Inhalte. So gesehen sind die jetzt einfach noch in einer vergleichbaren Position, aber jeder muss eben andere Kanäle und ein anderes Publikum bedienen. Also das ist ganz logisch, dass sich daraus auch Unterschiede ergeben.
Was meinen Sie?
Ja, Sie hatten es anfangs gesagt, es gab ja eigentlich dieses Schweigegelübde, dass niemand der Verhandlungsteilnehmer Interviews geben soll, darüber sprechen soll. Jetzt sind die Papiere offengelegt worden oder geleakt worden, kann man sagen, von den meisten Verhandlungsgruppen. Und ich finde es jetzt mittlerweile erschreckend zu vernehmen, wenn man hinter vorgehaltener Hand, wenn nicht draus zitiert werden darf, mal bei den Verhandlungspartnern nachfragt, wie die übereinander reden, dann finde ich es schon relativ erschreckend, mit welchem Frust sie teilweise aus diesen Verhandlungen schon rauskommen. Wenn man mit Unionsleuten spricht beispielsweise, ist da zu hören, ja, die SPD, die sitzt uns gegenüber, verhandeln, als hätten sie die Wahl gewonnen. Und das gibt einem ehrlich gesagt nicht allzu große Hoffnung, dass dort aus diesen Koalitionsverhandlungen, die ja, wenn man es mit dem sportlichen Bereich vergleicht, wie so ein Trainingslager eigentlich sein sollten, in der man eine Taktik entwickelt, in der man aber auch als Mannschaft, als Team zusammenwachsen sollte, um nachher gemeinsam Erfolg zu haben und gemeinsame Ziele zu erreichen. Da hat man wenig Hoffnung, dass diese Mentalität, da gerade die es eigentlich bräuchte für eine Regierungskoalition, zusammenwächst.
Das ist auch so eine komische Mischung, dass sie trotzdem auch sagen, endlich wieder mit Profis, also zum Beispiel dieses absolute Vollchaos in der Ampel, da herrscht schon ein bisschen das Gefühl, das lassen wir hinter uns. Da sitzen auf beiden Seiten des Tisches Leute, die viel regiert haben, immer regiert haben, die da eine Routine haben. Und trotzdem hat eben, trotzdem gibt es diesen riesigen Frust. Und der Tag heute hat einfach ja nochmal ganz klar gezeigt, wie riesig groß die inhaltlichen Differenzen sind bei ganz vielen, ganz wichtigen Punkten. Teilweise richtig weltanschauliche Punkte. Das Thema Schwangerschaftsabbruch, das Thema Prostitution, Sexkauf verbieten oder nicht. Mhm. Und auch die ganz harten Themen, ja, von Migration über Außenpolitik, Wehrpflicht, innere Sicherheit. Da sind einfach wirklich große, große Gräben.
Wenn jetzt, wie Herr Stascheil sagt, ja auch die SPD jetzt da auftritt, ganz breitbeinig und so, als hätte sie die Wahl gewonnen, also Äußerungen von Unionsmitgliedern dieser Arbeitsgruppen, dann könnte man ja vermuten, dass die Kommunikation der SPD im Moment cleverer ist.
Ich weiß nicht, also ob das so die richtige Sprache ist, um dieses Problem zu schildern. Ich beobachte eigentlich eher, dass diese Verhandlungen, dass die so ein bisschen getrieben wirken und auch ein bisschen angstgetrieben. Und für die SPD ist ja auch klar, dass viel auf dem Spiel steht. Also die letzten, damals waren es noch große Koalitionen, die haben für die SPD mit bitteren Verlusten geendet. Und das darf nicht noch mal passieren. Wenn die SPD noch mal in dieser Größenordnung verliert, dann steigt sie in der nächsten Runde einstellig aus. Und diese Angst, die sitzt, glaube ich, allen in den Knochen. Und dazu kommt ja auch, dass es da noch ein Mitgliedervotum geben wird. Und die Mitglieder werden diesen Koalitionsvertrag sehr genau anschauen und gucken, wie viel sozialdemokratische programmatische Positionen da drin sind.
Aber es steht ja auch für die Union viel auf dem Spiel.
Auf jeden Fall.
Schuldenpaket, das war genau das genaue Gegenteil, was die Union eigentlich im Wahlkampf angekündigt hat. Jetzt heißt schon, da muss irgendwie Kompensation her. Also das heißt, wenn wir schon beim Schuldenpaket solche Zugeständnisse machen, dann müsst ihr, liebe SPD, uns beim uns wichtigen Thema Migration entgegenkommen. Ist das so ein Deal, der denkbar ist, oder wird da im Moment nur so ein bisschen noch abgetastet, was da alles möglich ist? Wie könnte das konkret aussehen?
Naja, im Moment, ich denke, wenn aus so vielen Arbeitsgruppen so hochstrittige Punkte alle nur nach oben durchgereicht werden, lässt es sich ja gar nicht vermeiden, dass am Schluss so eine Art Gesamtkuhhandel gemacht wird. Ja, also eine Chef- und Chefinnen-Verhandlergruppe wird sich jetzt nicht um all diese Punkte inhaltlich in der Sache tiefgreifend kümmern können, was wäre wirklich am besten, sondern am Ende läuft es dann auf irgendeine Art, ihr kriegt dies, dafür kriegen wir das hinaus. Und na klar, die Union ist jetzt irgendwie in der Defensive, denn dieses wahnsinnige Paket, die wahnsinnigen Schulden, das ist einfach ein sehr, sehr großer Erfolg für die SPD. Mhm. Und genau wie Sie gesagt haben, ganz was anderes, als Herr Friedrich Merz vor der Wahl gesagt hat.
Herr Schleichert, ist das der Gegendeal, was jetzt manche aus der Union fordern? Also beim Schuldenpaket haben wir mitgemacht, da ging es allerdings auch um Verteidigung. Das ist ja auch der Union wichtig, also nicht nur der SPD. Da ging es ja um die Frage, was fangen wir mit der Schuldenbremse noch an? Aber ist das jetzt sozusagen die Kompensation, die Sie für denkbar halten, die sinnvoll wäre, die man erwarten kann?
Das kann der Gegendeal am Ende sein, das wäre auch erwartbar, aber wie Frau Christmann schon gesagt hat, man hat jetzt erstmal die Ergebnisse vorliegen aus diesen Arbeitsgruppen, und ich finde, da haben die Fachpolitiker, die das vertan haben, auch eine gewisse Chance vertan, in ihren Themenbereichen Kompromisse zu finden, vielleicht auch eine gemeinsame Idee zu entwickeln. Man hatte teilweise das Gefühl, man hat jeder noch mal sein Wahlprogramm reingeschrieben und nur die Punkte, wo man direkt Überschneidungen gesehen hat, hat man zusammengeschrieben und alles andere wurde eben, es ist immer schön erkennbar, blaue Schrift, Unionsforderungen nicht geeint, rote Schrift, SPD-Forderungen nicht geeint und eckige Klammern drum. Und wenn man sich zum Beispiel das Papier anschaut von Steuern, Haushalt, Finanzen, dann ist da nicht viel schwarz, sondern eigentlich alles rot und blau. Und Frau Christmann hat das gesagt, am Ende wird das dazu führen, dass es in dieser 19er-Gruppe der Chefverhandler, die jetzt am Freitag tagt, gegenseitige Kompromisse gemacht werden müssen. Du bekommst das, du bekommst das. Aber da haben dann eben die wirklichen Politiker mit der Fachexpertise nicht noch mal drauf schauen können.
Vielleicht ein Wort noch zu diesem Schuldenpaket. Wenn ich so etwas verhandeln möchte, dann sollte ich es in dem Moment verhandeln, wo ich das Thema auch mit verhandle. Soll heißen, dann sollte ich meine eigenen Punkte mit reinbringen. Wenn ich Dinge zumache und sie geschlossen habe, dann habe ich ein abgeschlossenes Projekt. Das dann wieder zu verhandeln mit etwas anderem wird dann deutlich schwieriger. Mhm. Das heißt, der Zeitpunkt ist ein bisschen verpasst worden, den man in der Sondierung hatte, dann vielleicht Themen anzuknüpfen, die für die Union relevant gewesen wären.
Wobei das Schuldenpaket ja noch nicht durch den Bundestag durch war. Mhm. Das war ja die Voraussetzung. Vielleicht ganz kurz noch bei der Migration bleiben. Wir wissen durch Umfragen, dass selbst die Mehrzahl der SPD-Anhänger oder Sympathisanten in der Migrationspolitik näher bei Merz als bei Scholz oder anderen SPD-Politikern waren im Wahlkampf. Trotzdem zeigt sich jetzt die SPD ziemlich hartleibig in dieser Frage. Von diesem Fünf-Punkte-Plan von Scholz, also Zurückweisung heißt ohne Wenn und Aber, da wird jetzt diskutiert, sollen die Nachbarn zustimmen oder werden die nur in Kenntnis gesetzt? Wieso ist die SPD gerade auf dem Gebiet so hartleibig? Bei der Rente würde man das verstehen, aber bei der Migration?
Ich glaube, wir sollten hier zwei Dinge nicht durcheinander werfen, nämlich die Anerkennung eines Problems und die Lösung des Problems. Ja? Ich denke, beide Parteien, die Union und die SPD, die wollen Migration steuern und regulieren und begrenzen. Aber wie das erfolgen soll, da liegen die Positionen der Parteien weit auseinander. Und während die Union zumindest im Wahlkampf die Position vertreten hat, dass sie auch bereit ist, einen Alleingang zu machen, ist die SPD ganz klar auf der Linie, dass sie das mit den europäischen Partnern machen will und nicht im Alleingang und vor allem auch nicht Entscheidungen fällen will, die gegen geltendes Recht verstoßen. Und deshalb also gibt es eine Einigkeit, denke ich, von den Mehrheiten, das, was passieren soll. Wie man da hinkommt, diese Wege, da liegen die beiden Parteien tatsächlich noch weit auseinander.
Die SPD ist ja auch selber dabei, sich anzuschauen, warum haben wir so ein schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Und ich glaube, da gehört die Hinterfragung der eigenen Position gerade in der Migrationspolitik auch dazu. Man hat im nächsten Jahr Kommunalwahlen im Ruhrgebiet, in Nordrhein-Westfalen. Ruhrgebiet, die Herzkammer der Sozialdemokratie, da schauen schon viele auch mit großer Angst drauf, wenn man sich da die Ergebnisse jetzt in den Regionen bei den Bundestagswahlen anschaut, wo die AfD teils stärkste Kraft, teils zweitstärkste Kraft geworden ist. Von daher gibt es da, glaube ich, auch Überlegungen, ob es da vielleicht auch aus eigener Taktik sinnvoll wäre, einen größeren Schritt auf die Union zuzugehen.
Das Problem ist halt einfach in dieser ganzen Debatte vor dem Wahlkampf, also in der Zeit des Wahlkampfes und auch jetzt danach, dass unter diesem Label Migration so vieles steckt. Und das wäre einfach ganz, ganz wichtig für die politische Debatte, dass hier in den Debatten stärker differenziert würde. Weil de facto wurde im Wahlkampf über Migration geredet und eigentlich gemeint war Asyl und Flucht. Aber es gibt ja noch andere Migrationen. Es gibt europäische Binnenmigration, es gibt die Migration von Fachkräften und all diese Themen. Und das können wir nicht alles unter diesem Migrationslabel in einen Topf werfen und verhandeln. Und
jetzt geht es alle schuld im Wahlkampf.
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Die Union, die auch bei Migration insgesamt skeptisch ist. Die Grünen, die gesagt haben, ja, es sind zwar zum Teil illegale Flüchtlinge, die da kommen, aber wenn wir sie gut brauchen können, machen wir diesen sogenannten Spurwechsel. Da fühlten sich alle anderen auch verladen zu sagen, aha, so war das also gemeint. Das heißt, es war ja von allen Seiten unehrlich, diese Migrations- und Flüchtlingspolitik.
Ja, und sie wurde die anderen Dimensionen dieser Thematik konnten dann in dieser emotional aufgeheizten Situation nicht mehr diskutiert werden. Wir brauchen ja de facto Zuwanderung im großen Stil. Wir brauchen Hunderttausende von Menschen, die in dieses Land kommen, um hier Arbeiten zu verrichten und hier zu leben. Und das wird vermischt mit illegaler Migration, mit Terror, mit all diesen Problemen und notwendigen Abschiebungen. Und diese Dinge durcheinander zu werfen, das war kontraproduktiv in der Diskussion.
Ich finde, da muss man aber schon auch dazu sagen, dass die Diskussion emotional aufgeladen ist, weil die Probleme einfach auch sehr groß sind. So das kommt es. Nicht aus dem Nichts.
Und es gab diese Anschläge, die natürlich diese Debatte noch weiter angeheizt haben.
Jetzt hat man ja wenig differenziert im Wahlkampf. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, bezogen auf den Wahlkampf, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber Friedrich Merz hat im Wahlkampf ja gesagt, also seine Asylpolitik ist nicht verhandelbar. Wenn einer das im Wahlkampf ankündigt, würde man dann hinten nach sagen, na gut, das haben andere haben auch gesagt, was sie alles nicht wollen und nur über meine Leiche so ungefähr. Aber hinten nach ist eben alles ganz anders. Oder war diese Äußerung nicht verhandelbar, in dem Zusammenhang eher unklug?
Also eine Aussage zu treffen, es ist nicht verhandelbar, soll ja immer eine rote Linie signalisieren. Kritisch ist es halt, wenn ich solche rote Linie nicht halten kann. Und in dem Moment, wo ich sie nicht halten kann, leidet meine Glaubwürdigkeit darunter. Heißt, wenn ich einmal eine rote Linie ziehe und ich kann sie nicht halten, dann kann ich in Zukunft alle möglichen roten Linien ziehen, wird mir mein Gegenüber sowieso nicht glauben. Deswegen wäre ich immer vorsichtig, überhaupt so eine Terminologie in den Mund zu nehmen. Ich weiß, die eine Seite ist Wahlkampf. Trotz alledem kann man es auch im Wahlkampf etwas anders formulieren, als immer mit der Terminologie zu versehen, es ist nicht verhandelbar.
Gerade bei dem Thema muss Friedrich Merz jetzt aber auch, glaube ich, wirklich aufpassen, dass er seine eigene Glaubwürdigkeit bei seinen Anhängern nicht verliert. Denn er hat im Wahlkampf auch sich ziemlich klar zur Schuldenbremse bekannt und sie wenige Wochen jetzt danach schon abgeräumt. Jetzt gibt es bei der Union keinen Mitgliederentscheid, aber auch da kann eine Parteibasis anfangen zu rumoren. Die haben noch die CSU dahinter, die noch mal mehr Wert auf dieses Thema Migration auf einen härteren Kurs legen. Also das wäre, glaube ich, für Friedrich Merz wirklich eine Gefahr, wenn man da jetzt auch noch deutlich größere Schritte auf die SPD zugeht.
Dazu habe ich jetzt gleich die passenden Zahlen parat. Im ZDF-Politbarometer haben 73% aller Befragten gesagt, Merz habe die Wähler getäuscht. Das glauben auch 44% der Unionsanhänger. Wie gefährlich ist das für ihn?
Das ist gefährlich. Nun hat er das Glück, dass es jetzt bis zur nächsten Wahl noch ganz schön lange hin ist. Und trotzdem wird das natürlich im Gedächtnis bleiben, weil ein solcher Kurswechsel schon relativ beispiellos ist in der jüngeren Geschichte. Es ist auch interessant, also er hat sich ja mehrmals hingestellt mit dieser Alles-oder-nichts, es ist nicht verhandelbar Taktik. Genauso war es ja auch, als sie dann die Grundgesetzänderungen angekündigt haben. Er hat sich hingestellt, so machen wir das jetzt, hat ein bisschen vergessen, ich brauche ja auch noch die Grünen. Was ist eigentlich mit denen? Am Ende ging es gut und sie haben sich ins Boot holen lassen, aber das hätte auch anders ausgehen können. Also da steckt schon auch ein bisschen die Frage hinter, mit welchen Strategien und mit welchem Geschick agiere ich da in dieser neuen Rolle als möglicher neuer Kanzler?
Ja, so kann man auftreten, wenn man eine absolute Mehrheit hat. Aber wenn man Koalitionen schmieden muss, dann ist das halt schwierig.
Noch weiter von der absoluten Mehrheit weg als die Union ist die SPD. jetzt kurz 34%, wenn ich es richtig jetzt auf die Schnelle ausrechne. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es auch in der SPD rumort. Da gibt es zwei Parteivorsitzende, die natürlich für das Wahldesaster verantwortlich gemacht werden. Das schlechteste Ergebnis aller Zeiten bei Bundestagswahlen. Lars Klingbeil ist ganz gut vom Fleck gekommen. Er ist jetzt auch noch Fraktionsvorsitzender geworden. Jetzt arbeiten sich viele an Saskia Esken ab, an der Co-Vorsitzenden, die auch durch außerordentlich ungeschickte Einlassungen in Talkshows der SPD sicherlich Schaden zugefügt hat. Wie bewerten Sie das jetzt im Moment, diese Führungskrise, die es ja offenbar auch ist in der SPD?
Ja, ich glaube, dass nicht alle in der SPD diesen Move von Lars Klingbeil, so schnell nach der Macht zu greifen, so easy gutiert haben. Also es gab ja da gar keinen Moment des Innehaltens, des Verschmerzens dieses schlechten Wahlergebnisses oder der Analyse dessen oder die Frage, ob man einen Generationenwechsel herbeiführen sollte in dieser Situation oder Verantwortung übernehmen für dieses Wahlergebnis in einer anderen Form. Also da wundert es mich nicht, dass es rumort. Aber diese unterschiedlichen Seiten innerhalb der Sozialdemokratie, die gab es ja schon vorher. Und die sind natürlich jetzt in dieser Verhandlungssituation oder auch die Spannungen mit den Jusos innerhalb der Sozialdemokratie, die sind natürlich jetzt in dieser Verhandlungssituation besonders offensichtlich. Ich denke, das ist nichts Besonderes für eine Partei in dieser Größe. Das ist auch bei der Union so. Also wenn wir denken, innerhalb der Union die Spannungen zwischen manchen Aussagen, die in Bayern getroffen werden oder in Schleswig-Holstein, da ist viel Raum dazwischen. Es ist einfach die Normalität der ehemaligen Volksparteien.
Ich glaube, die SPD steckt da in einer ziemlich unangenehmen strategischen Falle. Es gibt da schon intern breit die Wahrnehmung, dass Saskia Esken nicht mehr die richtige Vorsitzende ist. Aber was nun? Sie möchte eben diesen Parteivorsitz auf gar keinen Fall abgeben. Es sei denn vielleicht im Tausch gegen einen Kabinettposten. Dann hätte man vielleicht die Situation, zwei Vorsitzende, die dieses Desaster-Ergebnis am Ende zu verantworten haben, werden beide ins Kabinett befördert. Das ist dann gar nicht mehr vermittelbar. Und jetzt ist ja aber auch die Frage, wenn man denn Saskia Esken nicht mehr will, wen denn dann? Und diverse Frauen, die in Frage kämen, haben eben schon klar gesagt, intern oder auch öffentlich, ich mach's nicht. Zum Beispiel Anke Rehlinger, die Ministerpräsidentin im Saarland. Ja, und dann ist es eben schwierig. Es möchte dann auch niemand der oder diejenige sein, die quasi eine Parteivorsitzende zur Strecke bringt. Und dazu kommt ja auch, also ja, die SPD weiß, dass sie was aufzuarbeiten hat, aber sie hat jetzt ja auch gar nicht die Zeit. Es geht ja atemlos jetzt weiter. Man steckt in diesen Verhandlungen, maximaler Druck. Also die Zeit, jetzt wirklich dieses Wahlergebnis aufzuarbeiten, ist ja gar nicht da.
Wenn jetzt der Starscheid quasi resümiert, so hoch kann keine Schmerzensgeldzahlung sein, um den Posten von Saskia Esken zu übernehmen. Wäre denn eine Möglichkeit, dass die SPD sich von der Doppelspitze wieder verabschiedet? Auch diese Gedanken gibt es ja in der Partei.
Diese Gedanken gibt es, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es auch gar keine anderen Kandidatinnen gibt, die das machen könnten. Also Anke Rehlinger, haben Sie gesagt, möchte nicht, aber Bärbel Baas, beispielsweise bisherige Bundestagspräsidentin, da habe ich schon den Eindruck, dass sie sich für mehr warm läuft, auch gerne mehr machen würde, die der SPD extrem gut zu Gesicht stehen würde, die eben aus dem Ruhrgebiet kommt, eine der wenigen ist, die einen Hauptschulabschluss haben, also nicht das, die akademische Karriere und auch für einen Kabinettsposten, glaube ich, gut geeignet wäre, beispielsweise das Gesundheitsministerium.
Ja, dann wären wir jetzt bei der Abteilung Quadratur des Kreises. Da, wo das besonders auffällt, ist natürlich in dem Bereich Finanzen, Steuerpolitik. Die Union fordert einerseits Einsparungen im Haushalt, andererseits will sie durch Steuersenkungen, verzichtet sie ja auch auf Ausgaben, das heißt also auf Einnahmen. Und das könnte man damit kompensieren. Da macht aber die SPD nicht mit. Im Gegenteil, sie will eigentlich in der Sozialpolitik in ihrem Bereich noch mehr Geld in die Hand nehmen. Da sind völlig unterschiedliche Vorstellungen vorhanden in der Sozial-, Finanz- und Steuerpolitik, was Ausgaben, was Einnahmen angeht, was Präferenzen angeht. Wer soll profitieren? Wer soll belastet werden? Wird das überhaupt, wie sieht dann da ein Kompromiss oder ein Koalitionsvertrag aus?
Das, was ich vorhin meinte, als man über dieses Schuldenpaket gesprochen hat, hätte man über diese Dinge auch sprechen können. Man kann sowas verweben mit einer Wenn-Dann-Klausel. Also wenn es durch den Bundestag geht, dann machen wir dieses und jenes meinetwegen an Einsparung. Ist jetzt nicht passiert, also muss ich es jetzt isoliert voneinander verhandeln. Und das ist ja auch etwas, was wir gerade sehen. Das ist halt unheimlich schwierig.
Eigentlich hatte gerade Friedrich Merz mit seinem Verhandlungsteam Carsten Linnemann, Thorsten Frey ursprünglich ganz gute Vorsätze, die gesagt haben, wir wollen es eigentlich anders machen in den Koalitionsverhandlungen. Wir wollen nicht so einen ellenlangen Koalitionsvertrag, wo wir nachher 70, 80 Seiten haben, wo ganz viele allgemein Sätze drinstehen, mit denen niemand was anderes kann. Und wenn man sich jetzt diese Kapitel anschaut, dann scheint es genau darauf hinauszulaufen. Auch in den geeinten Texten, da sind Passagen drin, da werden Ziele formuliert, ohne dass man sagt, wie man da hinkommen will. Da werden Prüfaufträge erteilt, was eigentlich auch wieder nur ein Aufschieben des Problems der Diskussion ist. Da werden Expertenkommissionen oder Arbeitskreise gegründet. Auch das eine Möglichkeit, ein Problem erstmal aufzuschieben und zu vertagen. Also auch das ist ehrlich gesagt wenig vielversprechend, was da nachher eine mögliche gute und erfolgreiche Koalition angeht.
Also ich finde die Länge des Koalitionsvertrags, die finde ich jetzt per se nicht kritikwürdig. Wenn der lang und konkret wäre, sich wirklich auf eine Aufgabenliste zu einigen, dann wäre das ja im Sinne aller, statt dass man sich auf irgendwelche Formelkompromisse einigt und kaum geht's los im Regierungsalltag, wird dann rumgestritten, was das zu bedeuten hat. Mhm. Aber ich finde, das, was doch Sorge macht, ist dieses Signal, dass eigentlich man wirklich mal nachdenken müsste über Strukturreformen, über Konsolidierung und dass die konkreten Signale sind, Geld ist doch da, lasst es uns mit vollen Händen ausgeben. Ja? Mütterrente, Agrardiesel, Gastrosteuer, Pendlerpauschale. Das sind die Sachen, das sind die großen Botschaften, mit denen man erstmal nach vorne gegangen ist. Und das, finde ich, ist wirklich, also da ist man wirklich an die schlimmsten Zeiten früherer großen Koalitionen erinnert. Das ist einfach überhaupt kein
gutes Zeichen. Wobei diese Sachen ja in einem Sondierungspaket schon stehen. Ja. Und das war vor der Verabschiedung des Schuldenpakets. Da konnten wir noch nicht wissen, dass so viel Geld überhaupt zur Verfügung steht. Aber wenn das ein solches Konvolut wird, dieser Koalitionsvertrag wie früher, dann legt man sich ja auf 4 Jahre fest. Wir haben gelernt in den letzten 3,5 Jahren, dass nächstes Jahr das alles Makulatur sein kann. Mhm. Also macht es tatsächlich Sinn, etwas weniger Koalitionsvertrag aufzusetzen? Man sagt, man macht Leitplanken und reagiert situativ. Ist das unrealistisch?
Also ganz ehrlich, die Koalitionsverträge in Deutschland sind was Besonderes. Also gerade wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. In Deutschland waren diese Verträge immer lang und sie hatten einen hohen Grad an Verbindlichkeit. Also sie waren tatsächlich Verträge im Sinne, dass die Partner sich darauf wieder bezogen haben, gesagt, das haben wir hier aber aufgeschrieben, das müssen wir jetzt auch so machen. Das sieht man so in anderen Ländern nicht. Und deshalb hatte mich diese Ansage von Herrn Merz, man macht einen kurzen Vertrag, sehr überrascht. Aus dieser Tradition heraus, aber auch mit Blick auf diese spezielle Koalitionskonstellation. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es ein großes Misstrauen gibt. Wir haben darüber gesprochen, dass die Positionen in der Umsetzung dieser Policy sehr unterschiedlich sind. Und da ist es natürlich gefährlich, wenn man vage bleibt oder knapp bleibt, weil dann verschiebt man den ganzen Konflikt auf später. Und der ist absehbar, der wird insbesondere zwischen der SPD und der CSU eskalieren. Das wissen wir aus der Vergangenheit, das wird auch in Zukunft so sein.
Also Ampel reloaded.
Naja, und Ampel nicht, GroKo reloaded in kleiner Schrumpfformat. Und da ist eben, wie Sie schon gesagt haben, mit 12 Mandaten überhangen, wird es dann schnell existenziell. Und deshalb versucht man natürlich jetzt, möglichst viel zu klären, damit man dann Sicherheit hat. Und das ist für mich auch Ausdruck dieses Misstrauens, über das wir vorhin gesprochen
haben. Diese German Gründlichkeit hat natürlich für die Wahlkämpfer des nächsten Jahres, das sind ja wichtige Landtagswahlen, stehen da ja an, durch den Vorteil, dass man sich konkret auf etwas beziehen kann. Wenn da im Koalitionsvertrag nur steht, wir wollen das und versuchen das und entsprechend der Weltlage jenes zu erreichen, damit können Sie keinen Wahlkampf führen mit solchen Angaben.
Ja, man muss es dann nur am Ende natürlich auch in der Regierung umsetzen. Und auch da darf man einen Koalitionsvertrag nicht überbewerten. Das ist erstmal die Zielformulierung. Aber am Ende hat jeder einzelne Minister in seinem Bereich ja da auch schon zumindest nochmal die Möglichkeit zu steuern, Prioritäten zu setzen. Gerade wenn Sie an die Landtagswahlen im nächsten Jahr denken. Was mache ich als erstes, bis so ein Gesetzentwurf dann geschrieben ist? Oder andere Sachen, die der Koalitionspartner vielleicht reinverhandelt hat, die mir aber nicht so lieb sind, erstmal zurückzustellen. Da haben alle vorherigen Koalitionen auch Erfahrungen mitgemacht.
Wir waren noch bei der Steuerpolitik gewesen. Auf der einen Seite, die SPD fordert die Einführung einer Vermögensteuer, zumindest einen höheren Spitzensteuersatz. Die Union eigentlich genau das Gegenteil. Unternehmenssteuerreform, Steuerentlastung und Steuersenkung für alle. Das sind jetzt so die Forderungen, die im Raum stehen. Jetzt kann man sagen, wir müssen einen Kompromiss finden. Wie könnte der denn aussehen, dass man sagt, ihr verzichtet auf die Vermögensteuer, dafür werden wir die Steuersenkung nur für mittlere und kleine Einkommen akzeptieren? Oder muss man zwei Pakete auf jeder Seite eines ganz zur Seite schieben? Die Union verzichtet auf etwas, die SPD verzichtet auf etwas. Oder gibt es da wieder Formelkompromisse oder so durchaus verwässerte Entscheidungen im Koalitionsvertrag?
Also ich glaube, dass wir darauf ankommen, das wirklich noch mal genau zu rechnen, was die verschiedenen Sachen kosten und bringen. Es gibt Bereiche, wo man sich vermutlich ein bisschen einfacher einigen kann. Zum Beispiel das Thema, was kann man für die Unternehmen tun, was kann man tun, um Investitionen zu fördern. Da ist man ein bisschen näher beieinander. Das ist sozusagen schon mal eine gute Nachricht. Genau. Und trotzdem ist da viel, wo es schwierig wird, die Sachen übereinzubringen.
Der allergrößte Knackpunkt, über den bisher, glaube ich, noch kaum gesprochen wurde, ist die Frage, wo können wir wirklich einsparen und kürzen? Das hat Friedrich Merz immer wieder gesagt, trotz des Sondervermögens. Wir wollen nicht nur zusätzliches Geld ausgeben, wir wollen auch zeigen, dass wir sparen können. Und das ist in dem, was man bisher gesehen hat an Ergebnissen, wirklich bis auf ganz kleine, fast unwesentliche Details kaum vorhanden. Da war erstmal sehr viel Wünsch dir was dabei, wenn man in den Gesundheitsbereich vor allem schaut, was da ausgegeben werden soll. Und das könnten am Ende dann noch die wirklich harten Verhandlungen in der letzten Gruppe der Chefverhandler werden, wo man auch nicht mehr weiß, wie lange das dann dauert.
Gut, bei der Pflegekasse ist es ja so, dass eigentlich noch mehr Geld gebraucht wird. Das hat weniger was mit politischen Wünschen zu tun als mit der Demografie. Wo man Geld einsparen kann, wäre bei einer Rentenreform. Wenn jemand sich ruinieren will, politisch, dann wird er das fordern. Bürgergeld ist aber auch nicht das Potenzial da, dass man da möglicherweise eine Einsparung rausholen kann. Das heißt also, diese Ankündigung, man könnte tatsächlich viel einsparen, wird wahrscheinlich oder war schon im Wahlkampf einfach eine Chimäre, mit der man letztendlich da nicht weiterkommt.
Ja, Sie haben jetzt die Pflegekassen, Krankenkassen angesprochen. Natürlich ist da klar, wie viel Geld gebraucht wird. Aber man kann über Strukturreformen nachdenken. Man kann darüber, das sind dann die wirklich harten Diskussionen, wo man auch Wählern wehtun muss. Aber im Bereich der Krankenversicherung muss, glaube ich, ein Thema werden, wo man auch Leistungen kürzen kann, was da auf freiwilliger Basis gemacht wird. Gleiches gilt bei Sozialleistungen, wo man vielleicht Einschränkungen vornehmen kann. Und das sind eben die Diskussionen, die besonders hart sind, wo man sich am Ende wenig Freunde mitmacht, die aber eigentlich angekündigt wurden, die zu führen und die bisher ausgeblieben sind.
Und gerade macht man ja noch das Gegenteil. Also diese Ausweitung der Mütterrente, die kostet 5 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ja nun wirklich kein Zeichen für Sparwillen, das noch obendrauf zu beschließen. Man kann das natürlich auch grundsätzlich gut und richtig finden in Zeiten, in denen ganz viel Geld da wäre, wäre da nichts gegen zu sagen. Aber es ist einfach angesichts der Kassenlage wirklich ein schlimmes Signal.
Das ist ja eine Mechanik, die wir schon kennen. Da gibt es jetzt noch andere politische Punkte, wie die Subvention von Agrardiesel, das wieder sozusagen den Landwirten, ich glaube, 21 Cent pro Liter zurückzuerstatten. Da gibt es die Gastrosteuer, also die Entlastung der Gastronomie. Pendlerpauschale, das soll ja auch erhöht werden. Das sind, glaube ich, können auch über 1 Milliarde Euro sein, wenn man auf 38 Cent pro Kilometer geht. Ist das der Vorwurf berechtigt, dass mit Geldgräben zwischen den Parteien zugeschüttet wird?
Naja, ich weiß es nicht, ob man damit Gräben zwischen den Parteien zuschüttet, sondern es geht da wahrscheinlich eher um die Beziehungen zu bestimmten WählerInnengruppen und die Vertretung deren Interessen. Und diese Versprechungen wurden ja im Wahlkampf gemacht und natürlich ist es dann auch legitim, hinterher sich hinzustellen und zu versuchen, diese Versprechungen auch einzulösen. Es kommt aber dieser Reality-Check und der fällt einfach bitter aus. Mhm. Und wir reden hier über diese 500 Milliarden, diese halbe Billion, die hier investiert wird in Infrastruktur. Und je mehr Tage vergehen, umso schneller wird, umso deutlicher wird inzwischen, dass das Geld auch hinten und vorne nicht reichen wird. Die Bedarfe sind einfach enorm. Also, deshalb also kommt eine natürliche Grenze, wie viel Geld wofür ausgegeben werden kann. Und die Einsparungen, die Sie angedeutet hatten beim Bürgergeld, also die werden nicht ein einziges Loch stopfen vor dem Hintergrund der riesigen Finanzbedarfe. Und deshalb ist tatsächlich Friedrich Merz jetzt an der Stelle nicht zu beneiden, weil er Zusagen gemacht hat oder eben auch davon gesprochen hat, dass es einen Wirtschaftsaufschwung geben wird, der jetzt nicht gerade in Sicht ist. Und das liegt natürlich nicht nur an ihm, sondern auch an einer größeren weltpolitischen Lage, die diesen Wirtschaftsaufschwung morgen oder übermorgen nicht gerade so wahrscheinlich macht.
Jetzt ist es ja immer so gewesen, Wahlversprechen gab es. Danach gab es oft eine Enttäuschung, weil viele dieser Wahlversprechen nicht eingelöst worden sind, auch wegen externer Faktoren oder übergeordneter Faktoren, Weltpolitik zum Beispiel. Die Frage ist, wie lange machen die Bürger das noch mit, dass sie im Wahlkampf immer wieder viele Wahlkämpfe zurückgesehen, dass ihnen was versprochen wird, das Blaue vom Himmel runter und hinten nach war es nichts. Erzeugt das noch mehr Verdruss gegenüber der Politik?
Naja, das ist ja das Thema, was übergeordnet über der ganzen Legislaturperiode steht. Ja, diese viel zitierte Regierung der letzten Chance. dass man das Gefühl hat, dieses Bündnis muss sich jetzt mal zusammenraufen und Dinge hinbekommen. Das ist sozusagen das große Thema, was auf alle den Druck erhöht, was allen Sorge macht. Und ja, das ist eben genau die Preisfrage. Wie lange geht es gut?
Und dabei kommt es am Ende wahrscheinlich noch weniger auf die konkreten Inhalte an, die umgesetzt werden, sondern eher auf die Art und Weise, wie man miteinander regiert. Es setzt sich ja jetzt kein Bürger hin mit dem Koalitionsvertrag und hakt da in den nächsten 4 Jahren ab, was sie denn davon jetzt umgesetzt haben und was nicht. Aber der fatale Eindruck dieser Ampelkoalition, dass immer nur miteinander gestritten wurde, dass man sich auf nichts mehr einigen konnte am Ende, darauf haben die Bürger eben keine Lust mehr. Und das ist das, deswegen hatte ich das mit der Mentalität angesprochen, dieses Beispiel mit einer Sportmannschaft. Man muss, glaube ich, wirklich jetzt sich zusammenfinden und gemeinsam die Überzeugung bekommen, dass man was Gutes erreichen kann, dass das eine sinnvolle Koalition ist. Und das ist das, wo ich Sorgen habe, wo ich auch bisher nicht das Gefühl habe, dass es sich dahin entwickelt.
Ich würde mir auch manchmal wünschen, dass die Politikerinnen und Politiker den Bürgern manchmal auch mehr zutrauen. Also Politik heißt doch eigentlich auch, für was einzustehen, für was die Mehrheit noch nicht ohnehin da ist und dafür auch mal zu kämpfen. Also gerade bei diesem Thema Klientelpolitik. Also ich gebe Ihnen recht, wer jetzt harte Einschnitte bei der Rente ankündigt, der macht sich unbeliebt, das ist mir schon klar. Und trotzdem haben doch auch Menschen im Rentenalter, haben doch Kinder und Enkel oder einfach eine Vernunft und einen gesunden Menschenverstand. Also ich finde das auch manchmal zu einfach. Die Rentnerinnen und Rentner, die müssen wir jetzt mit ganz vielen Milliarden bedenken. Ich finde, da kann man den Menschen auch mehr zutrauen. Und so ist es bei anderen Themen eben auch. Also es muss doch auch darum gehen, auch mal das zu tun, was vernünftig ist und dafür zu werben, damit es eine Mehrheit dann auch gesellschaftlich gibt.
Mhm. Vielleicht nochmal. Wäre eine schöne Chance, dass man sich eine Einheit schafft der Zumutung und nicht nur der eigenen Absicherung des eigenen Klientels. Das ist aber genau das, was ich leider nicht sehe. Und ich bin völlig bei Ihnen hinsichtlich des Themas Vertrauen in dieser Konstellation. Wenn ich das jetzt hier schon so beobachte, der Streit, der da nicht nur der in der Öffentlichkeit so ausgetragen wird, das Durchstechen der Papiere, dann lässt das natürlich nichts Gutes vermuten. Und das ist natürlich das Signal, was Politik gerade nicht in die Gesellschaft senden sollte.
Ich habe nur eine Frage zur Zeit. Sie haben gesagt, wenn man sich jetzt diesen Zeitdruck rausnimmt, dann macht es vielleicht mehr Sinn, auch einen anständigen Vertrag hinzukriegen. Nur wenn man sich zu viel Zeit nimmt, ist ja möglicherweise der Effekt dann auch wieder verpufft. Wenn Zeitdruck da ist, wenn man sich ein Ziel setzt, ein zeitliches, wird ja auch dann ernsthaft verhandelt. Das kann ja auch Verhandlungen beflügeln, weil dieser Druck auch da ist.
Das ist richtig. Das macht einen Zeitdruck. Die Frage ist nur, leidet darunter die Qualität? Und jetzt haben wir die Situation, dass 16 Arbeitsgruppen, wo Fachpersonal, Fachmänner, Frauen drin gewesen sind, ihre Arbeit abgeschlossen haben. Jetzt geht es in die 19er-Gruppe hinein, wo diese fachliche Qualität schon nicht mehr ganz so stark vorhanden ist. Und später kommen dann noch mal vielleicht die Chefverhandler und Innen dann mit dazu. Da wird es noch ein bisschen kritischer. Dann sind wir eben nicht mehr dabei, dass wir das gut durchrechnen, durchdenken, sondern dann einfach irgendwie schnell entscheiden. Und das Kritischste, was immer passieren kann, sind diese wunderbaren Nachtverhandlungen, die wir manchmal auch mit beobachten. Weil was passiert bei uns, wenn wir in einer Nachtverhandlung machen? Wir werden dann irgendwann müde werden, träge werden und irgendwann sind wir bereit, alles Mögliche irgendwie fertig zu machen, nur dass ein Bedürfnis erfüllt wird, ich komme ins Bett. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, wie ich mir zum Beispiel wünschen würde, dass ein Koalitionsvertrag zustande kommt. Allerdings der letzte unter Schwarz-Rot ist in einer Abschlussverhandlung gelaufen von 25 Stunden, wo man zusammensaß.
Gut, zumindest hat diese Koalition ja die volle Legislaturperiode gehalten. Glauben Sie denn, dass das angekündigt worden ist, Politikwechselreform, Regierung der letzten Chance, dass das tatsächlich passieren kann, dass letztendlich die verhandelnden Parteien zur Vernunft kommen?
Ja, wie gesagt, die wollen ja auch regieren. Also deshalb erwarte ich, dass sie sich zusammenraufen. Die Frage ist einfach, welche Erwartungen wir haben an diese Legislaturperiode. Wenn wir die Latte sehr niedrig hängen, wenn es einfach nur darum geht, irgendwelche Kompromisse zu schließen, die allerdings niemanden vom Hocker reißen werden, dann ja, wird es klappen. Wenn wir die Erwartung haben, dass diese Koalition wirklich relevante Reformen anschiebt, dann wird es schon kritischer. Und wenn wir erwarten, dass diese Parteien, die beide ein Überalterungsproblem haben, einen Aufbruch in die Zukunft schaffen, dann wird es sehr, sehr ambitioniert.
Das heißt, es liegt also auch mal nicht nur bei den Politikerinnen und Politikern, sondern auch an der Wahlbevölkerung, was die Erwartungshaltung angeht. Da können wir noch nicht Endgültiges sagen. Das würde ja noch einige Wochen dauern. Ich bedanke mich bei Dorothee Deneuve, bei Karin Christmann, bei Maximilian Starscheid und bei Thorsten Hoffmann.
bleiben Sie bei uns.